das Weltfeuilleton präsentiert. Der Kulturschock, der Podcast aus den Abgründen des Geisteslebens. Wir sind Jan Küwler.
Und ich bin Boris Pofalla,
Redakteure aus dem Feuilleton. Hi Boris. Ja, heute haben wir einige lustige Themen vor uns, die alle miteinander zu tun haben. Ich fange gleich an mit dem Kulturschock, der in einer gewissen Weise eine Einführung ist. Und das ist dieses viel beachtete, viel kommentierte, von mir weitgehend ignorierte, aber ganz habe ich es dann doch nicht geschafft, Interview von Harry und Meghan im amerikanischen Fernsehen bei Oprah Winfrey, wo es auch schon quasi um identitätspolitische Belange ging. Damit ist ein Stichwort unserer heutigen Folge gefallen, glaube ich. Und ja, ich wollte nur mal fragen, hast du das mitgekriegt, hast du es wahrgenommen, interessiert dich das in einer gewissen Weise, was sind deine Gedanken dazu?
Ich habe das mitbekommen und das wurde ja auch so vorbereitet, also nach dem Motto, wir werden dann das hören demnächst und es kursierten schon so die ersten Aufreger, aber ich habe es nicht gesehen bisher.
Worauf ich hinaus will, ist sozusagen, es wird ja jetzt schon ganz viel kommentiert, Rassismus im englischen Königshaus, so den Tränen nahe hat Meghan erzählt, dass jemand, blieb anonym, Befürchtungen geäußert habe vor der Geburt, das Baby könne eventuell dunkelhäutig sein etc. Und das sei gewissermaßen jetzt der endgültige Ruin des britischen Empire so und so weiter. Und daraufhin, und sie hatte Selbstmordgedanken. Ich glaube, das sind so die beiden größten News, die sozusagen generiert wurden in diesem Gespräch. Und das wird dann als Begründung genommen, warum die beiden sich jetzt halt zurückgezogen haben und jetzt in Kalifornien in Saus und Braus leben und sehr beleidigt sind, dass sie nicht noch weiter 4 Millionen alimentiert werden, sondern dass im Gegenteil die etwas verschnupft sind in London.
Aber meinst du nicht, dass die viel mehr Geld bei Netflix verdienen als aus der Schatulle von Queen Elizabeth?
Also ich vermute ja. Es gibt ja angeblich jetzt schon geplante Deals mit Netflix und Spotify. Alleine das Interview soll denen irgendwie, glaube ich, 7 Millionen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, eingebracht haben. Die 30 Sekunden Werbung lag auch irgendwo zwischen 300.000 und 400.000für den Sender. Es ist natürlich ein sensationeller Aufmerksamkeitscoup. Und deswegen, ich will überhaupt jetzt gar nicht bestreiten, dass so ein Druck da ist und so, ne? Wobei man sich natürlich immer überlegen kann, also es ist, ich finde es auch interessant, es ist jetzt mal Identitätspolitik nicht von links oder von rechts, wie wir es normalerweise haben, sondern von oben. Das Koordinatensystem erweitert sich gewissermaßen. Es wird jetzt regelrecht dreidimensional und auch Prinzen und Prinzessinnen und Leute, die Prinzen heiraten, haben jetzt identitätspolitische Belange, die sie sozusagen zu einer Art Fundamentalopposition inspirieren.
Naja, wobei sie ist ja, also wenn das jetzt wirklich stimmt, also wenn man ja wirklich zu ihr gegangen ist und gesagt hat, gut, das Baby wird ja vielleicht zu dunkel oder so, das ist Rassismus. Ich meine, klar, darüber kann man sich aufregen und sollte man sich auch aufregen, nur andererseits, ich meine, diese Familie basiert auf Abstammung, auf genetischer Begrenzung des Pools der Nachkommen sozusagen auf Hochadel und ich meine,
und auch natürlich letztlich auf Kolonialismus. Also das, in dieser Familie ist natürlich auch eingeschrieben. Also einige sagen altes Raubrittertum und dann andererseits natürlich das British Empire.
Ja, wir haben das ja alle gesehen. The Crown haben wir ja alle gesehen. Und ich meine, da ist es ja auch ganz schön so nebeneinander geschnitten, dass das auf Kolonialismus und so weiter beruht. Und insofern, ja, es ist keine Überraschung. Aber dass sie sich dann bemühen, so offen und nett dann zu wirken. Und das hat man bei der Hochzeit ja gesehen. Das habe ich tatsächlich dann auch in Teilen verfolgt, muss ich zugeben. Und bei der Hochzeit hat man das Gefühl, oh wow, eine neue Ära bricht an. Also jetzt, dann kam die Mutter rüber, die hatte ja Dreadlocks auch und so. Das war so ein Bild, was man sonst bei einer royalen Hochzeit eher nicht gesehen hat. Naja, anscheinend ist das alles nicht so schön, wie es nach außen wirkt. Aber ich mache mir ja ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viele Sorgen um die britische Monarchie, wie du zum Beispiel.
Ja, ich mache mir eigentlich überhaupt auch gar keine Sorgen um die britische Monarchie. Ich nehme dieses Phänomen interessiert zur Kenntnis und wie gesagt, mich interessiert wahrscheinlich vor allen Dingen der identitätspolitische Aspekt daran und also die, auch womöglich sozusagen die Konzentration auf jetzt solche Vorwürfe und dann auch diese extremen Konsequenzen, die daraus gezogen werden. Also Vorwürfe wäre dann, jemand hat sie rassistisch beleidigt oder das kam auf. Ich will das überhaupt nicht kleinreden, das ist natürlich extrem, aber es scheint irgendwie eine Person gewesen zu sein, in diesem britischen Königshaus und bisher ist sie auch noch anonym. Ne? Und die Konsequenzen, die jetzt daraus gezogen werden, sind natürlich relativ heftig, nämlich so die komplette Abkehr und auch das massenhafte monetäre Auswerten gewissermaßen dieses Problems. Also es ist ja sehr, sehr, sehr lukrativ. Ja, also
naja. Identitätspolitik zahlt sich aus.
Ja, das glaube ich. Und das wäre vielleicht schon die erste These, um überzugehen zum ersten Thema. das ist so ein großer ein Bedenken, das ich eben einfach habe oder etwas, was ich, wo ich mir denke, weißt du, so viele Leute, die jetzt identitätspolitisch aktiv sind, sich beschweren, anklagend den Zeigefinger erheben, durchaus bestehende Missstände kritisieren, haben häufig einen blinden Fleck eben bei dieser eigenen, bei der Beleuchtung der eigenen Verstrickungen in diese Sache und der eigenen, also dem eigenen Profit, der einfach, also dem, was rausspringt gewissermaßen am Ende. Und das konkrete Beispiel wäre jetzt dieser Fall, der letzte Woche so ein bisschen sich entsponnen hat und dann auch eskaliert ist vielleicht übers Wochenende, also in irgendwie vielfältigen Rassismusvorwürfen etc., nämlich dieses Instagram-Video der beiden, ich glaube, sie ist, versteht sich als Künstlerin und er nennt sich einen politischen Geograf, Moshtari Hilal und Sinchuan Varataraya, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Und da gab es ja diese Vorwürfe, ist mittlerweile, glaube ich, recht bekannt. Alle Zeitungen haben darüber berichtet, gegen sozusagen nicht direkt Emilia von Senger, eine Betreiberin einer feministischen Buchhandlung in Berlin-Kreuzberg, sondern die war auch nur ein Beispiel. Es ging eigentlich um die Kontinuitäten von Nazi-Geld in der Bundesrepublik und Familien und Institutionen, die nach wie vor massiv profitieren sozusagen von Blutgeld, wie es mal so hieß. Das ist ein Zitat aus diesem Video. Und mein erster Punkt wäre auch, eigentlich ist da ja erstmal noch nichts Schlimmes dran. Das ist natürlich völlig berechtigt, dem nachzugehen. Aber mehrere Dinge haben mich dann halt doch total gestört. Nämlich unter anderem...
Kann ich ganz kurz einhaken, weil ich glaube nicht, dass jeder das unbedingt mitbekommen hat. Diese Buchhandlung ist eine feministische, queer-feministische Buchhandlung am Corpuser Damm in Kreuzberg. Und für die gab es viel Aufmerksamkeit. Ich weiß, dass wir auch was darüber mal hatten.
Wir haben die Buchhändlerin interviewt zum Beispiel.
Wir haben die Buchhändlerin interviewt oder eine Kollegin von uns hat das getan. Und das Besondere ist daran, dass sie eigentlich ausschließlich weibliche Autorinnen dort verkauft, ausliegen hat und queere so. Also der übliche weiße oder überhaupt hetero cis-männliche Autor kommt da nicht vor.
Aber auch für Frauen nicht übrigens. Also Lisa Eckert wird auch nicht geführt.
Ja,
also
okay.
Es ist schon kuratiert.
Es ist kuratiert, man kann das Zeug ja trotzdem bestellen auch.
Also nicht alles, auch Lisa Eckert darfst du nicht bestellen zum Beispiel.
Okay, das ist in meinem Buchhandel, dürfte man Lisa Eckert auch nicht bestellen.
Wenn du einen hättest, meinst du?
Wenn ich einen hätte.
In meinem dürfte man alles bestellen. Es gibt aber, habe ich auch schon nachgeguckt, bei Emilia Senger kannst du Hitlers Mein Kampf bestellen zum Beispiel. Das ist verrätig.
Wie bist du darauf gekommen? Also,
ich habe das mal gegoogelt.
Okay, also sie hat ein klares Programm. Sie hat ein progressives, feministisches Programm. Und das kam dann, da kam dann aber raus, ihre Familie ist verstrickt in den Nationalsozialismus und ist eine Militärfamilie und sind Oberste und irgendwelche Generäle dabei. Dann war so die Frage im Raum, ja Momentchen mal, wo kommt denn eigentlich das Geld her für den Buchhandel? Weil sie hat das ja nicht komplett alleine erwirtschaftet, sondern hat sich das eben auch mit dem Geld der Familie aufgebaut und das nicht thematisiert. Und in der ganzen riesigen
Berichterstattung. Wobei, sie hat es eigentlich sogar thematisiert, also mehr als viele andere Leute. Also die ersten, also auch die beiden sind, glaube ich, nur auf sie gekommen, diese beiden Instagrammer, weil sie Interviews gegeben hatte, nicht nur bei uns, sondern auch woanders und das auch begleitet hat auf Social Media, wo sie schon selber relativ freimütig von ihrer Familiengeschichte erzählt hat.
Okay, das wusste ich nicht, aber es ist anscheinend nicht so richtig durchgedrungen. Es war jedenfalls irgendwie interessant und wir fanden es alle irgendwie eine Meldung. Oder? Also, dass sie diese Familiengeschichte hat, dass sie diesen Buchhandel da aufbaut, dass sie selber so super progressiv ist, aber die Kohle kommt irgendwie aus einer düsteren Vergangenheit. Das war zumindest...
Erst Postvideo allerdings, ne? Also, weil diese ganze Vergangenheit, da hatte sich jetzt tatsächlich keiner so drauf kapriziert. Und wie sich ja auch rausstellte, sagt ja auch Emilia von Senger dann selber, also in der, ne, einerseits ist sie natürlich auch Teil des Woken-Milieus, also ist selber natürlich sehr, sehr bedacht, keinen falschen Schritt zu machen, der moralisch fragwürdig aussehen könnte oder auch nur ambivalent und hat deswegen auch erstmal sich quasi entschuldigt beziehungsweise größere Transparenz in der Zukunft versprochen, aber gleichzeitig auch erklärt, dass das ein Irrtum sei. Dieses Geld stamme eben mitnichten aus dieser Familie, dieser Leute, die vielleicht nicht mal direkt Nazis waren, aber jedenfalls Berufssoldaten in der Wehrmacht, ne? Was jetzt im Einzelfall ehrenrührig ist, aber glaube ich auch noch nicht, was noch nicht herhalten kann als sozusagen generelles Urteil und eine Verdammnis sozusagen. Aber sie sagte, das Geld stammt andererseits aus der von der mütterlichen Seite, die also insofern überhaupt keine Militärvergangenheit und auch keine Adelsvergangenheit haben.
Aber zumindest eingeheiratet
in
den Komplex.
Ja, das stimmt.
Und was dich daran so aufregt, das habe ich so verstanden in deinem Text, den du auch geschrieben hast für Welt. Dich regt also diese Pose oder die Haltung auf, mit der da diese Dame kritisiert wird.
Also in erster Linie regt mich wirklich auf die Überzogenheit der Vorwürfe. Und damit sage ich noch nicht mal, dass die nicht per se recht hätten, aber überzogen aufgrund der eigenen Recherche. Weißt du? Also die haben nicht die Argumente dafür, für die Schlüsse, die sie ziehen. Also sie sagen, das ist Nazi-Geld, das muss eigentlich abgegeben werden oder zumindest ist es dreckig, da kann gar kein Zweifel dran bestehen. Aber ich würde sagen, es kann doch ein Zweifel dran bestehen. Also es reicht nicht einfach nur zu sagen, die haben in einer Wehrmacht gedient, sozusagen, waren auch vorher schon Soldaten. Dann müsste man sich jetzt im Einzelnen angucken, was sind denn die Vorwürfe gegen die beiden. Das hat ja dann auch zum Beispiel Patrick Barners gemacht, dankenswerterweise. Der hat mit einem Militärhistoriker gesprochen in der FAZ. Da kam raus, natürlich kompliziert, wie oft, kann man sich auch vorstellen. Also aber diese beiden scheinen jedenfalls nicht irgendwie als stramme Nazis zu gelten. Der General hat sich wohl geweigert, also ich zitiere jetzt auch nur aus diesem einen Text, hat sich geweigert, Strafgefangene oder Kriegsgefangene zu erschießen zum Beispiel. Also sich direkt Befehlen des Oberkommandos widersetzt gewissermaßen. Und ist auch in dieser, das ist auch alles bekannt, aber es ist natürlich, steht nicht auf Wikipedia. Da muss man dann schon in die Archive gucken und in historische Publikationen. Und das ist mein erster Hauptvorwurf, dass das überhaupt nicht passiert und dass dann mit einer krassen Wurstigkeit einfach gesagt wird, okay, hatte irgendwas zu tun im Nationalsozialismus, ist schuldig. Und das gilt dann auch sozusagen qua Kontaktschuld für die ganze Familie.
Ja, okay, das habe ich jetzt verstanden. Da wurde ja dann auch daraus abgeleitet, also alle Deutschen sind eigentlich Nazis oder
genau, Deutsche heißen Nazi, also Menschen mit Nazi-Hintergrund.
Deutsche sind, genau, mit Nazi-Hintergrund.
Und zwar alle.
Alle, ja. So. Und das klingt auch erstmal völlig absurd und ich verstehe auch, wenn Leute sich darüber aufregen, aber wie ich jetzt so aus meiner Erfahrung in den letzten Wochen, in denen ich mich zum Beispiel mit Josef Beuys beschäftigt habe, mittlerweile so feststelle, ist es auch gar keine so schlechte Haltung, weil man hat einfach nach dem Krieg ganz oft genau das gesagt. Ja, in unserer Familie waren die Leute zwar Wehrmachtsgeneral oder sie waren Offizier oder sie waren dies und das, aber sie waren keine Nazis. Und sie haben ja auch zum Beispiel da und da mal jemandem geholfen und da haben sie mal dies Gutes gemacht und so. Das kennt man aus jeder Familie, diese Geschichten. Da muss man halt heute einfach sagen, das führte aber auch zu einer Selbstmythologisierung oder zu einer Erzählung, so nach dem Motto, Nazis sind immer die anderen. Also Nazis sind immer die Bösen, das Nachbardorf ist immer das Nazidorf und in unserem eigenen Dorf waren gar nicht so viele, da hat man sich eher gewehrt. Oder die Leute sagen, bei uns im Rheinland oder am Niederrhein, da waren nicht so viele Nazis, ganz wenige Nazis eigentlich im Verhältnis gesehen. Und dann liest du beispielsweise über Beuys, der aus Kleve kommt, vom Niederrhein, wo auch Teile meiner Familie herkommen. Da liest du dann, dass aber gerade in dieser Stadt und in dieser Region total viele Leute in der NSDAP waren oder in der Hitlerjugend und dass die ganze Schule total Nazi durchdrungen war, in der er zur Schule gegangen ist. Das heißt, es ist so ein bisschen selektiv, ne? Also wenn man mit dieser Folie auf die Vergangenheit guckt, dann sieht man nie die Verstrickung der eigenen Leute. Wenn du mit der Folie guckst, alle Deutschen waren Nazis until proven not guilty, ja, also umgedreht, dann kannst du eben auch diese Dinge stärker hervorgraben. Denn wenn wir jetzt immer davon ausgehen würden, dass die Familie von Sänger beispielsweise alles richtig gemacht hat und halt nur ihren Soldatenjob gemacht hat, dann würde man ja diese Investigation gar nicht starten.
Also ich verstehe auch ungefähr, was du meinst, aber ich würde da auch an entscheidenden Punkten widersprechen. Also ich glaube, dass es gab Prozesse, ne? Man kann sich aus vielen Gründen damit unzufrieden zeigen, aber die wurden ja auch, wenn von Deutschen durchgeführt, dann immer sozusagen unter Aufsicht der Alliierten. Also die haben den ganzen Prozess ja begleitet und durchgeführt letztlich nach dem Krieg. Andererseits, ich meine, das ist jetzt, du argumentierst da auch schon wieder sehr individuell etc. Also ich kann das nicht unbedingt teilen. Also ich kenne auch viele andere Beispiele und in Deutschland ist es ja auch nicht so, dass jetzt grundsätzlich, so ein bisschen klingt es ja, wenn man es jetzt darauf beschränken würde, wie du es dargestellt hast, dass alle irgendwie großen Familien und Institutionen abstreiten würden. Das ist ja auch mitnichten der Fall. Es gibt ja ganz, ganz viele Historikerkommissionen, viele, die sich sehr dafür interessieren. Also im Grunde und auch die Staatsräson Deutschlands irgendwie total die Verantwortung anzunehmen für diese Zeit. Also moralischer Art in erster Linie. Ne? Da geht es natürlich jetzt nicht um irgendwie konkreten Ablass, Erbschuld, Reparationen, aber einfach eine moralische Verantwortung, die sozusagen weiterhin sich stark macht für das Gedenken, für die Aufarbeitung natürlich. Das passiert ja auch nach wie vor. Alle großen oder viele große Firmen beschäftigen sozusagen Historiker, interessieren sich total für diese Verstrickungen in diese Zeit. Ich würde da nie sagen, dass man da so pauschal sagen kann, die Deutschen würden immer sagen, wir waren es ja gar nicht, sondern es waren die anderen. Es wird sich schon sehr viel angezogen von dieser Verstrickung. Ja, also ich glaube, dass das insofern einfach zu pauschal ist. Und wie gesagt, findest du nicht, dass diese Umdrehung der Schuldfrage, also eben nicht mehr die Unschuldsvermutung, sondern eher eine Schuldvermutung, das bricht ja wirklich radikal mit unserem Rechtsverständnis, dass es in diesem Fall sozusagen die Ausnahme wert ist?
Ich sag dir, warum ich das so gar nicht meine. Es geht auch zum Beispiel nicht um Sippenhaft. Das ist ja etwas, was da auch aufkam. Ne? Also nach dem Motto, die Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, die sie gar nicht mehr kannte vielleicht, haben da irgendwie Geld erwirtschaftet, was sie jetzt benutzen kann. Darum geht es eigentlich nicht so sehr, sondern es geht eher darum, dass man sich zum Beispiel anschaut, wenn jemand sagt, ja, mein Opa war in der Wehrmacht oder so, dann ist immer die Frage, wo eigentlich und was hat er wann wo eigentlich gemacht? Und das ist zum Beispiel bei Beuys auch total interessant, weil wir wissen ja von Beuys, dass es immer diesen Flugzeugabsturz gab, ne? Diesen berühmten Flugzeugabsturz auf der Krim 1944, jährt sich jetzt mal wieder irgendwann im März. Und da hatte er ja dann bis in die 90er Jahre oder bis zu seinem Tod, 86, immer wieder auch die Geschichte erzählt, dass er da von Tataren gefunden wurde, dass die Tataren ihn in Filze eingewickelt haben, mit Fett beschmiert haben, damit die Wärme in seinem Körper bleibt, er war schwer verletzt und so weiter. Diese mythologische Erzählung wurde bis in die 80er, 90er Jahre praktisch unangefochten geglaubt und von erwachsenen, gebildeten Leuten tradiert. Die haben das akzeptiert. Bis in den 90er Jahren mal jemand sich genau angeschaut hat, wo wurde eigentlich Beuys abgeschossen und wo kam er ins Lazarett und wie lange hat er da gelegen. Und am Ende des Tages kam raus, also er kann überhaupt nicht wochenlang bei Tataren gelegen haben, weil er war wenige Stunden oder paar Stunden nach dem Absturz bereits registriert in einem deutschen Feldlazarett. Diese ganze Geschichte stimmt so nicht. Aber wenn man sich fragt, warum Filz, warum Fett, warum Tataren, dann kannst du eben zeigen, dass die Tataren beispielsweise bei ihm ein Symbol für freie, ungebundene Nomadenvölker sind, die im Niemandsland zwischen den Fronten, so hat er das beschrieben, operiert haben. Das sind sozusagen Menschen in einem vorgeschichtlichen Raum, die wie so Indianer aus so Kalmar-Erzählungen daherziehen und irgendwie diesen Mann quasi unter sich aufnehmen. Mein Bruder, du bist jetzt einer von uns, wir schmieren dich ein mit unserem Fett und so. Das sind im Grunde genommen Erzählungen, die versuchen, den geschichtlichen Raum zu mystifizieren und die Geschichte quasi verschwinden zu lassen.
Aber du sagst ja jetzt andererseits, Boris, du siehst jetzt diese Mythologisierung kritisch von Beuys und begrüßt ja eigentlich auch die genaue geschichtliche Aufarbeitung seit den 90er Jahren. Und ist es denn nicht so, dass jetzt in diesem Vorwurf es eher so ist, dass das aus von quasi diesen identitätspolitischen Aktivisten die Mythologisierung stattfindet, nämlich alle Deutsche seien Nazis und dagegen steht einfach eine konkrete Aufarbeitung, die beiden ja auch nicht leisten, indem sozusagen einfach dieser generelle Tatverdacht dagegen gestellt wird. Und dann, also niemand hat ja was dagegen, in allen Fällen, also aber einzeln, individuell nachzuschauen, in die Archive zu gehen und so viel rauszukriegen, aber wie man eben kann.
Jemand.
Ja, aber es sollte gemacht werden. Das ist schon völlig. Aber die beiden tun es eben auch nicht, weißt du? Also
da sagen sie natürlich dann, das ist nicht unsere Aufgabe, wo ich auch sagen würde, ja, also eure Großeltern sind höchstwahrscheinlich dann nicht in nazistische Sachen verstrickt gewesen. Sie sind vielleicht zweite Generation in Deutschland, erste Generation, keine Ahnung. Aber worauf ich hinaus will, ist, es geht bei Beuys darum, dass man einfach dann anfängt mal zu graben und zu zeigen, was war denn auf der Krim eigentlich los? Was hat er denn überhaupt da gemacht? Und dann bist du sehr schnell dabei und findest dann irgendwann raus, dass zum Beispiel die Tataren mit den Deutschen auch kollaboriert haben, dass die quasi so gegen Stalins Russland waren und dass die Nazis die auch romantisiert haben und so ein bisschen so die waren muslimisch, die Krimtataren, wir lassen die mal so ein bisschen in Ruhe. Aber in Wirklichkeit war das reines Kalkül. Also das, was Beuys sich da als Mythologie überlegt hat, was wir auch alle aufgesogen haben, ist im Grunde genommen...
Wir beide jetzt natürlich auch nicht persönlich, aber die Generation vor uns.
Ja, aber bis heute ist das etwas, was du auch im Museum erzählt bekommst. Mhm. Also das ist nicht so, dass das jeder weiß. Und das hat aber eine Logik, das ist die Logik des nationalsozialistischen Feldzuges gegen Russland im Osten. Dinge, die er in der Schule gelernt hat, tauchen später auf, also in so Nazi-Schulbüchern, tauchen später in mystifizierter Form auf. Also es ist schon, du kartografierst das Feld, in dem dieser Mensch sich bewegt hat. Und das ist objektiv. Ja, da kannst du wirklich sagen, so waren die Verhältnisse, das war der Krieg, das hat er gemacht. Und dementsprechend, finde ich, ist diese Forschung, was ist da los gewesen bei der Familie von Sanger, was haben die genau gemacht und so, das ist alles gut. Aber der Antrieb dazu muss erstmal ein Tritt sein und auch ein Beschuldigen, das ist okay. Es ist okay, wenn Leute sagen, die Deutschen waren ja alle irgendwie verstrickt mit den Nazis, denn das stimmt in den meisten Fällen auch.
Stimmt aber eben nicht in Fällen, also sozusagen, es müsste ja, und das haben ja auch die Prozesse nach dem Krieg ergeben, es müsste ja schon eine erhebliche Schuld, es müssten wirklich Nazis gewesen sein, überzeugte Ideologen oder einfach Verbrecher. Und das glaube ich, das stimmt nicht in den meisten Fällen, das kann man wirklich nicht sagen.
Ja, es geht ja nicht darum, die Leute zu verurteilen. Das ist ja der Punkt. Ja,
aber so sieht es dann halt schon aus.
Es geht nicht ums Verurteilen, sondern es geht darum zu zeigen, wie das sozusagen passieren konnte. Warum sind, wenn es jetzt nur um in der Wolle gefärbte Hardcore-Nazis gehen würde, dann wäre es sowieso ziemlich easy, weil dann würde man ja das sofort erkennen. Aber ich finde es ja gerade interessant, warum eigentlich relativ normale Leute, die jetzt keine Bösewichter waren, so von Geburt an, sich in sowas haben verstricken lassen. Das ist doch die historisch interessante Frage.
Total, aber die ist doch nicht, das ist ja kein Thema, das irgendwie erst letzte Woche aufgekommen wäre. Also dafür interessiert sich doch die ganze Welt, aber auch Deutschland, spätestens seit den späten 50er Jahren im Prinzip.
Ja, aber diese ganze Geschichte mit diese Fragen stellen hat sehr spät angefangen. Also und dann auch, ich meine, ich will jetzt noch mal ein Beispiel noch, als zum Beispiel der
Erinnere dich an diese große Wehrmachtsausstellung zum Beispiel, ist ja auch schon mindestens 10 Jahre her, wenn nicht noch länger.
Ja, aber der Krieg ist doch schon seit 1945 vorbei.
Ja, I'm just saying, aber dennoch, also vor 10 Jahren hatten wir schon eine riesige Ausstellung, die sozusagen eine ähnliche These hatte, also die zumindest auch erstmal sozusagen jeden Wehrmachtsangehörigen unter Verdacht gestellt hat. Oder sagen wir mal, das Bild der Taten der Wehrmacht viel stärker problematisiert hat, als das irgendwie vorher der Fall war. Also ich sage nur, das sind ja alles Bewegungen, da muss man sich jetzt nicht so inszenieren, als sei man der Erste, der auf solche Ideen kommt. Ne? Und selbstverständlich, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, ich teile das grundsätzlich. Ja? Es ist völlig richtig, da dem nachzuforschen und eben auch erstmal durchaus Verantwortung anzunehmen, Verdachtsmomente sozusagen anzunehmen. Aber man kann nicht mit einer Verurteilung beginnen, die auf nichts beruht als auf sozusagen oberflächlichster Recherche. Das ist einfach mein Punkt. Zumal dann, wenn man eben, das haben wir ja schon vorhin gehabt bei Harry und Meghan, wenn man selber als Ankläger sehr viel zu gewinnen hat in dieser ganzen Sache. Nämlich, wenn man das eigene sozusagen identitätspolitische Profil schärft, wenn man dadurch Prominenz erlangt, Buchverträge bekommt etc. Und das aber in keiner Weise mitthematisiert, diesen ganzen. Außerdem, Boris, das ist vielleicht ja auch noch wichtig für diese Diskussion, es wurde ja auch nicht nur einfach jetzt irgendwie, dieses Wort Nazi-Hintergrund ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Das wird ja sozusagen bewusst gebaut als Pendant zu Migrationshintergrund. Es geht jetzt eben auch, es geht ja auch um einen emanzipatorischen Aspekt, der da drin steckt. Also, und den verstehe ich oder kann ihn auch durchaus nachvollziehen, bis zu einem gewissen Grad, aber finde dann auch die Mittel nicht mehr okay. Also, dass jetzt da Leute mit eben Migrationshintergrund, wie so häufig gesagt wird, die Stigmatisierung, die empfundene Stigmatisierung oder die echte Stigmatisierung leid sind und das einfach umdrehen wollen, diesen Spieß, und mal sagen, guckt mal, ihr Deutsche, ihr, die immer nicht gelabelt werden, die sozusagen immer das Neutrale sind, wir tun euch jetzt mal das Gleiche sozusagen. Und also insofern ist es auch fast wie so eine künstlerische Performance, um die Perspektive zu verändern. Aber ich glaube, dann, das ist wäre im Prinzip okay, aber die Verbissenheit, mit der das dann durchgezogen wird, die Ernsthaftigkeit, mit der das dann verfolgt wird gewissermaßen, die Konsequenzen, die daraus gezogen werden sollen sofort, die sind mir einfach alle zu extrem.
Was noch interessant ist, finde ich, ist, was du mir vorher erzählt hast, dass nämlich die Emilia von Sänger dann hinterher festgestellt hat oder gesagt hat, es ist gar nicht die väterliche Linie, von der das Geld für die Buchhandlung kam, sondern es kommt aus der anderen Linie, der Mutter. Und man hat halt einfach den Namen gesehen und den Namen natürlich verknüpft mit ihr. Und ich dachte mir so, das ist total interessant und sprechend, dieses Detail, weil es wird hier sehr stark auf Familie und auf Erbschuld abgezielt. Ne? Also so nach dem Motto, deine Eltern, deine Großeltern, was haben denn deine Großeltern gemacht? Also die meisten deutschen Großeltern waren ja auch Nazis und so. Das ist, finde ich, spannend, weil das ist ja eigentlich eine vollkommen patriarchale Denkweise. Total. Also wo die Familie so das Wichtigste ist auf der Welt und man definiert sich dadurch, wer einen sozusagen hervorgebracht hat, so also genetische Abstammung, wird plötzlich sehr wichtig. Und wir reden ja da auch über Migrationshintergrund, also auch da geht es ja genealogisch zu und genau wie beim Königshaus, auch da Genealogien. Und da dachte ich mir, das ist doch alles total unradikal. Also ich meine, das ist doch eigentlich schon paternalistischer als irgendwas anderes.
Ja, und wenn du so willst, es folgt also selbst einer reaktionären Logik, das hast du eigentlich auch. Und eigentlich, ne, also wenn ich dich richtig verstehe, und es müsste doch viel mehr darum gehen, sich zu emanzipieren von solchen Sachen. Das ist ja auch was, was ich halt grundsätzlich auch einfach keinen guten Gedanken, keinen guten Ansatz finde in der Identitätspolitik, dass die Leute solche überkommenen alten Strukturen quasi perpetuieren wollen, verewigen wollen und einfach sagen, wir beharren da drauf bis zum geht nicht mehr und müssen die Grenzen die ganze Zeit ganz scharf zeichnen, die vielleicht im Alltag noch gar nicht scharf und konturiert genug zu sehen sind. Und ich glaube, das ist einfach kein guter Ansatz. Also Identität ist eigentlich das, was man loswerden sollte gewissermaßen. Also Identität sollte viel fluider sein. Also wirklich fluide jetzt, ich benutze jetzt auch schon quasi die eigene Sprache der Identitätspolitik gegen sie. Also die Identität sollte nicht dieser ganz scharf konturierte Kasten sein, sondern etwas viel fluideres als die zulassen gewissermaßen.
Wir haben ja in der letzten Folge über Christian Krachts neuen Roman Eurotrash kurz gesprochen. Und da dreht es sich ja auch um Vergangenheitsbewältigung und aus welcher Familie man kommt und was in der Familie passiert ist. Ne? Also die Mutter, seine auch reale Mutter und den Vater, Christian Kracht Senior. Da spricht er auch davon, dass man sozusagen diesen Teufelskreis der Wiederholung sprengen muss. Das ist auch so bei
diese Themen, ewige Wiederkehr.
Die ewige Wiederkehr. Das ist auch beim Missbrauch zum Beispiel so, dass das sich dann in den Kindern wieder fortsetzt. Die werden dann auch gewalttätig oder übergriffig. Und weil man das nicht austherapiert.
Eternitas ad parte ante, glaube ich, heißt das. Ne? Das kommt, glaube ich, wörtlich so vor.
Er findet dafür verschiedene Formulierungen.
Ja, die Ewigkeit, die immer schon da war, gewissermaßen.
Und das ist natürlich ein reaktionäres Moment, nicht?
Also da habe ich auch was Interessantes, um nochmal kurz auf Beuys zurückzukommen. Da hat ja zum Beispiel Niklas Mark kürzlich einen großen Artikel geschrieben und der sagte auch, es gäbe ja eigentlich so zwei Arten Beuys zu sehen oder auch unsere Gegenwart zu begreifen. Da sind wir wieder bei den Tataren, wie er die aufbaut und so weiter. Ne? Und das heißt einerseits seien das kalte Gesellschaften gegenüber heißen Gesellschaften. Und diese kalten Gesellschaften sind eben deswegen kalt, weil die auf die ewige Wiederkehr setzen. Das wäre sowas normal. Nomadisches, tatarisches, wie du vorhin auch gesagt hast, vorgeschichtlich. Also die eben keine Geschichte haben. Beziehungsweise wir sagen nur keine Geschichte, weil wir natürlich in einer heißen Gesellschaft Geschichte als etwas Teleologisches begreifen. Oder zumindest etwas, was wirklich vektormäßig, pfeilmäßig in eine Richtung geht, was einen Fortschritt hat. Und das wären also heiße Gesellschaften, die an Fortschritt glauben. Und Beuys wäre eben dann womöglich jemand, der dann so wie zum Beispiel Kracht mindestens damit spielt. Also wir würden dann eher vielleicht noch sagen, Beuys hat wirklich dran geglaubt, obwohl das natürlich auch mit dicken Fragezeichen versehen ist, während Kracht sowas aufruft gewissermaßen. Und nur
ja, ist ganz spannend, weil auf der oberflächlichen Rezeptionsebene ist Beuys immer der große Revolutionär, der sozusagen die Dinge komplett neu denken will. Jeder Mensch ist ein Künstler und die Demokratie muss direkter werden und so weiter und so fort. Der Witz ist aber, wenn du dich wirklich damit beschäftigst, dann stellst du fest, dass Beuys selber in einem total gestrigen Weltbild feststeckt. Und zwar ein Weltbild, was noch vor der Jahrhundertwende eigentlich so aufkam. Dementsprechend ist er eigentlich mythologisch in seinen Begrifflichkeiten und also ist eigentlich eine kalte Gesellschaft. Beuys ist eigentlich eine kalte Gesellschaft.
Oder Angehörige einer kalten Gesellschaft.
Ja, und das wird er auch nicht mehr los. Das wird halt aber interessant.
Seine Utopie ist eigentlich eine Reaktion quasi.
Ja, total. Das ist eigentlich reaktionär. Ist auch nicht links. Er ist auch nicht progressiv.
Nee. Und die Grünen ja auch nicht. Das ist ja oft auch ein Fehler. Also zumindest ein großer Teil der Grünen. Die eben an dieser
Grünen haben ihn zum Beispiel auch, die sind ihn losgeworden, weil sie auch gemerkt haben, dass er überhaupt nicht der progressive Typ ist. Aber das Geile ist halt, dass diese Kunst super avantgardistisch ist. Also das, was er macht, ist tatsächlich nicht reaktionär. Die Kunst selber ist nicht reaktionär, ist auch nicht gestrig. Das in einen Kopf reinzubekommen, ist nicht so leicht. Und das ist auch etwas, was sehr lange gedauert hat und heute immer noch nicht wirklich passiert. Was ich damit sagen will, ist, wenn man an diesen Familienerzählungen festhält, und die sind bei uns ja überall, die sind ja in der Literatur, im Film, wir reden immer in diesen Familienbildern, die Leute reden über ihre Kinder, wie über Verwirklichungsprojekte, die sie angehen wollen, die ihr Leben verändern, das sagen Linke wie Rechte.
Das finde ich so interessant. Das ist ja nochmal krasser geworden in den letzten 20 Jahren bestimmt.
Ja, du kannst also einen radikal Linken, der sagt über seine Kinder genau das Gleiche wie ein Konservativer oder wie eine Grüne, die heißen teilweise sogar gleich, so. Also dieses Betonen des Biologischen und der Familie als der Hort von allem und der Ursprungsort von allem Guten, das ist selber auch eine Ideologie. Und das, finde ich, muss man da auch nochmal thematisieren. Wir wissen ja auch, dass die meisten Traumatisierungen in der Familie passieren und nicht beispielsweise im Freundeskreis.
Oder in der Gesellschaft dann per se, meinst du sozusagen. Ja, ist ein sehr interessanter Gedanke,
finde ich. Also wer ist denn von seinen Freunden traumatisiert? Die Leute in Kracht, also Kracht selber und sein alter Ego im Roman, sind ja nicht traumatisiert von den Kollegen bei Tempo oder von irgendwas. Also die werden ja von dieser Familie im Grunde deformiert.
Und insofern, das ist ja auch gar kein so, wenn ich das jetzt wieder mal rückbeziehe, eben direkt auf diese Vorwürfe der Instagram-Aktivisten, und eben auch in der Solidarisierung, die sie dann erfahren haben durch Emilia von Senger, die ja auch nachher sich quasi auf ihre Seite geschlagen hat, ist es vielleicht auch kein Zufall, dass dann sozusagen die einen haben eben Migrationshintergrund und womöglich traumatische, zumindest Fluchterfahrungen etc. Damit wird ja häufig argumentiert und das ist ja auch nachzuvollziehen. Und andererseits eine Familie eben mit von mir aus wirklichem Nazi-Hintergrund, wie extrem der auch immer ist, aber jedenfalls Wehrmachtsgeneral etc. Also vielleicht auch kein Wunder, dass diese Nachkommen in diesen Familien sich dann auch wieder treffen in so einer eigenen Logik. Und vielleicht ist das, da hast du mir jetzt auch wirklich die Augen etwas geöffnet, Boris, vielleicht ist das auch etwas, was mich dann eben an beiden nervt, weil ich persönlich das so wenig habe und eher auch versuche, aus diesen, also diese genealogischen Erwägungen und Logiken, ich einfach ablehne. Und oder zumindest mehr als vielleicht viele andere Leute. Und es mich einfach nicht so interessiert. Das ist keine Matrix, in der ich in erster Linie denke. Und ja, vielleicht verstehe ich es deswegen auch nicht so ganz.
Das kann schon sein. Weil wir keine Kinder haben. Deswegen
vielleicht
ist das so.
Ja,
aber ich finde auch ein interessantes Detail in dem Buch von, oder in dem es gab ja ein Interview auch mit Christian Kracht, will ich nur ganz kurz einflechten, von Johanna Adoyan.
In der
Süddeutschen. Das war ganz, ganz schön. Und dann hat sie ihn nach dem Vater gefragt, Christian Kracht Senior. Dann hat er erzählt, dass der Vater ihn immer Philipp genannt hat. Also der Vater hat quasi, wahrscheinlich hat er gar nicht gewusst, wie sein Sohn heißt. Mhm. Und das fand ich irgendwie, das hat mir irgendwie imponiert. Das fand ich irgendwie sehr lustig, weil andererseits ist auch, ja, muss er ja auch nicht.
Wobei natürlich, Boris, das würde ich jetzt auch schon wieder mit einem Körnchen Salz nehmen, wie die Engländer oder Amerikaner sagen, also mit etwas Vorsicht genießen, weil es die gleiche, das sage ich jetzt wieder als großer Krachtianer, der sein Werk sozusagen intensivst verfolgt seit langem, es genau eine parallele Szene gibt in Die Toten. Da nennt nämlich der Vater von dem Regisseur Emil Nägeli ihn auch immer Philipp.
Stimmt,
und er sagt genau, immer, Philipp ruft er immer mit F auch noch geschrieben, statt mit P. Das heißt, auch der Vater von Emil Nägeli hat ihn Philipp genannt. Jetzt haben wir einen neuen Roman, in dem der Protagonist Christian Kracht heißt und wird auch Philipp genannt. Ob jetzt auch wiederum der echte Christian Kracht von seinem Vater, also der Autor, auch Philipp genannt wurde, steht in den Sternen. Ich glaube es auch, ehrlich gesagt, aber ganz klar ist das nicht.
Das Väterbild ist doch interessant. Also das ist ja das gegenteilige Väterbild zu dem, was heute regiert, nämlich mit dem Brusttuch. Der Vater nimmt sich Elternzeit und ist 24 Stunden mit dem Kind beschäftigt und so. Und diese alte Art sozusagen Vater zu sein, vielleicht ist das eigentlich die avantgardistische Art, dass man dann irgendwie, ja, dass man das Kind gar nicht so stark wahrnimmt.
Oder aber erst bei der Erbschaft, dann natürlich schon. Also beziehungsweise dass diese alten Dynastien, die sind ja auch dafür berühmt, dass sie das Kind lange nicht wahrgenommen haben. Aber wenn es dann um die Erbfrage geht, natürlich enorm. Das spielt dann die enormste Rolle. Auch in der Ablehnung des Kindes. Das kennt man ja auch. Irgendwie seit King Lear und in dem Fall waren es dann Töchter, aber etc. Also die Dynastien, wo dann Söhne oder Töchter verstoßen werden und so weiter. Also da spielen die ja dann auch im Verstoßen eine riesige Rolle.
Martin Kippenberger hat ja mal gesagt, ich lasse alle meine unehelichen Kinder per Suchanzeige ausfindig machen, die erben dann meine Schulden.
Das ist vielleicht ein tolles Schlusswort für unsere Hauptkategorie. Dann wollen wir doch heute rausmarschieren aus diesem, wenn jetzt marschieren nicht so martialisch ist als Metapher, aus diesem Podcast, aus dieser Folge des Podcastes mit unseren Kulturtipps.
Ich habe hier ein Buch vor mir von Joachim Bessing und Christian Werner. Joachim Bessing ist Schriftsteller, Christian Werner ist ein sehr geschätzter Fotograf. Und beide haben jetzt schon das zweite Buch zusammen gemacht. Joachim Bessing hat über seine Ursprünge geschrieben, schreibt seine Biografie im Grunde in mehreren Bänden. Und der erste Band handelte so vom Großwerden in Bonn. Mit dem fantastischen Titel, wie ich immer noch finde, Bonn, Atlantis der BRD. Also sozusagen das untergegangene Westdeutschland wird dort besungen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Es war so ein unaufgeregter Text, der auch nicht so in Traumata oder so badet und wo es auch keine existenziellen Probleme zu bewältigen gibt.
Der war ja auch mal Popliterat, der Mensch, deswegen. Da gab es ja nie existenzielle Probleme.
Joachim Bessing ist auch mit Christian Kracht eben verbunden durch Tristesse Royale und hat aber auch eigene, hat Romane geschrieben, ist Journalist. Und es hat, er hat eine schöne Sprache gefunden für das Autobiografische, die, die nicht so sehr in die Fallen geht, die, die man sonst im Autobiografischen gerne hat. Und jetzt ist eben das zweite Buch erschienen und es heißt Hamburg Sex City. Und es handelt im Grunde vom Hamburg der 90er Jahre, einem Ort, in dem unsere Gegenwart in gewisser Weise vorkonfiguriert wird, in der Musik, im Ausgehen, aber auch natürlich im Journalismus. Es ist heute die Heimat des deutschen Journalismus, wenn man so will, der, des moderneren, neben München. Und ja, ich habe das einfach sehr gern gelesen. Er hat manchmal so einen leicht dandy-esken Ton, ja, also manchmal so ein bisschen zu... Manche finde ich es vielleicht ein bisschen zu ziseliert, aber eigentlich insgesamt sehr schön. Und Christian Werner hat tolle Bilder dazu gemacht, die in der Mitte des Buches drinstecken, vom Hamburg von heute. Und ja, das ist ein schönes, broschiertes, kleines Büchlein, was man wunderbar so weglesen kann. Hamburg Sex City, erschienen bei Matthes & Salz.
Ja, mein Tipp diese Woche bezieht sich auch auf die 90er Jahre. Es ist nämlich das neue Album und das neue alte Album von Neil Young. Das heißt, oder trägt den schönen Titel Way Down in the Rust Bucket, also ganz tief unten im Rosteimer. Und das ist ein Live-Konzert, ein legendäres Live-Konzert unter langjährigen Neil Young-Fans. Und Neil Young in seinem Alter hat ja vor allen Dingen langjährige Fans. Und es wurde deswegen immer so sehnlich erwartet oder alle haben gehofft, dass es eines Tages mal veröffentlicht werden könnte. Weil es war unter anderem das erste Mal, als er seinen legendären Song Danger Bird gespielt hat, nämlich am 13. November 1990 in einer kleinen Bar oder in einer Bar jedenfalls namens The Catalyst, ich glaube in San Jose in Kalifornien. Und es war auf der Ragged Glory Tour 1990. Und das ist ja so seine Phase, wo er eigentlich im Grunde, so alte Rust Never Sleeps ähnliche Töne mit dem Punk verschmilzt und das erste Album liefert, für das ihn dann Nirvana und Pearl Jam wenig später zum Godfather of Grunge küren werden und er sozusagen nochmal so seine zweite Jugend in den 90er Jahren erlebt. Also ein ganz krasses Album, wo Leute im Internet schon erzählen, die heute Musikjournalisten sind, dass sie damals alles Mögliche hatten, irgendwelche Punk-Alben, Metal-Alben in konservativen Haushalten sozusagen irgendwo im mittleren Westen in Amerika. Aber dieses Album durften sie nicht haben. Das hat ihnen dann die Mutter sozusagen wieder aus dem Zimmer stibitzt, weil da ein Song drauf ist, der Fucked Up heißt zum Beispiel. Das war irgendwie 1990 immer noch ein No-Go in diesen Kreisen. Und es ist ein Kompliment, ein komplementäres Album zu dem ganz berühmten Meisterwerk und einem der berühmtesten Alben der Rockgeschichte, Welt, einer Vierfach-LP oder Doppel-CD, auch aus dem Jahr oder von 1991 vielleicht, aber mit ähnlichen Songs, also viele dieser Songs, die auf Welt sind, finden sich jetzt auch wieder hier. Nicht alles, ist schon ein bisschen andere Setlist, eben unter anderem mit diesem Danger Bird, das auf Welt nicht drauf war. Aber bei Welt war immer so ein bisschen der Wermutstropfen, dass es alles so zusammengeklöppelt war, aus sehr vielen verschiedenen Konzerten, die er auf dieser Tour in verschiedenen Städten und Stadien gegeben hat. Und jetzt haben wir Neil Young und Crazy Horse zu ihrer besten Zeit in einem einzigen Konzert. Und es ist halt wirklich fantastisch.
Und das hat man wirklich noch nicht gehört vorher.
Das ist, also Neil Young hat ja, der betreibt ja auch eine ganz coole Website. Der ist ja sowieso so der große, störrische quasi Boys der Rockmusik. Also der hat ja wirklich sehr was sehr Boys-artiges, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ne? Also der konstruiert eigene Autos, die dann auf Wasserstoff beruhen, aber es sind natürlich Autos, also
nicht
die
auf Filz.
Aber Karosserien von 1959. Er hat dann so einen 1959 Lincoln Continental hergenommen, der ist dann abgebrannt vor ein paar Jahren, wegen irgendwelchem, er hatte Pech in irgendeiner Garage und viele seiner Sachen sind auch verloren gegangen. Er konstruiert Audio-Player, die lossless sind, also schon lange, bevor andere Leute auf die Idee kamen, aber alles sensationell erfolglose Projekte, weil die sozusagen so verstiegen und so radikal sind. Und er hat eben auch, er entzieht dauernd den Streaming-Diensten seine Musik und veröffentlicht das jetzt alles auf seiner Homepage, auch lossless, wo du ein eigenes Abo abschließen musst. Also es gibt einen Neil Young eigenen Streaming-Dienst, wo nur Neil Young läuft. Und in diesem
Zuge...
Man zahlt in
Gitarrensaal.
Ja, oder in Rust-Buckets vielleicht. Und genau, und in Büffeln, die dann auf seiner Ranch wieder ausgesiedelt werden. Er lebt ja mit Daryl Hannah zusammen, der legendären Schauspielerin aus, er ist verheiratet sogar mit ihr. Doch, aus Blade Runner und so. Also da kommt wirklich einiges zusammen. Und er betreibt natürlich wie
die schwarze Mamba.
Aus Kill Bill. Kill Bill. Ja. Und er betreibt halt seit einigen Jahren total oder interessiert sich enorm für sein eigenes Archiv, wie ja so viele überlebende Leute dieser Zeit. Ne? So viele sind ja gestorben, aber die jetzt so langsam auf die 80 zugehen, und da gehört er ja auch zu, und die aber noch rührig sind und fit, ja, die kümmern sich halt um das Archiv, um ihre eigene Historie, und bei ihm ist es halt einfach sehr spannend. Da kommen jetzt dauernd, so ähnlich wie bei Dylan, ja auch solche Archivveröffentlichungen raus in toll geremasterter Qualität, meistens eben von den Originalbändern. Da ist keiner rangegangen in der ganzen Zeit, und das sind zum Teil richtig tolle Sachen. Manchmal auch ist es wahnsinnig langweiliger Schrott natürlich, aber dieses Album ist echt der Hammer. Way Down in the Rust Bucket.
Das, Way Down, ja. Wie nennt man das?
Im Kulturschock.
Im Kulturschock.
Ja, Way Down im Kulturschock. Wir sagen danke, ne, fürs Zuhören, für diese Ausgabe. Man kann uns wie immer hören bei welt.de und bei Spotify und Apple Podcasts und wo man noch so Podcasts hören kann. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao.